Einen wunderschönen guten Abend auch von mir nochmal. Ich freue mich heute Abend, dass wir über das Thema Vergebung noch mal ein bisschen intensiver nachdenken dürfen. Und wir knüpfen an den vergangenen Sonntag. Wir haben das ja schon angekündigt. Und es soll heute Abend um das Thema die Kraft des Evangeliums in zwischenmenschlicher Vergebung gehen. So habe ich das mal genannt. Und Vergebung ist ja gar nicht so ein leichtes Thema, sowohl theoretisch, das wollen wir heute Abend so ein bisschen entfalten, aber auch praktisch, wenn wir betroffen sind. Und es kann eigentlich in zweierlei Hinsicht sein, dass wir betroffen sind. Und zwar in der Form, dass sich jemand an uns versündigt hat und dass wir nun aufgefordert sind, ihm zu vergeben, ihr zu vergeben, wenn wir darum gebeten werden. Das ist eine. Und zum anderen kann es sein, dass wir uns selbst an jemand versündigt haben. Und dann ist es auch gar nicht so leicht hinzugehen und zu sagen, ich bitte dich um Vergebung. Da, wo wir schuldig geworden sind. Und ich muss sagen, aus meinem eigenen Leben, ich kenne beide Varianten und beides ist gar nicht so leicht. Jetzt könnte man denken, ja, also Vergebung ist ja so ein Thema, das ist nur für die krassen Fälle relevant, nur wenn es so richtig schwerwiegende Sünde ist. Aber ich glaube, dass Vergebung in unserem Leben eine viel größere Rolle spielt, als wir das oft erstmal so denken, weil es fängt schon in Kleinigkeiten an. Gerade da, wo Menschen aufeinander prallen, wo zwei Sünder aufeinander prallen, da gibt es immer wieder Konflikte und ganz viel Konfliktpotenzial. Und gerade da wird das Thema Vergebung ja so richtig relevant. Und das ist also nicht nur in der Welt da draußen irgendwie, bei Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, der Fall, sondern auch unter uns Christen. Zu Genüge. Ja, und ich kenne verschiedenste Gemeinden und Christen und im Laufe der Jahre war immer wieder deutlich an verschiedenen Stellen, dass da ganz viel Konfliktpotenzial war und auch ganz viel Konflikte, die eigentlich unbereinigt waren, wo man gemerkt hat, da tragen Menschen irgendwas jahrelang mit sich rum und gehen das nicht an und da ist eigentlich eine Unversöhnlichkeit. Man versucht zwar irgendwie da Gras drüber wachsen zu lassen, aber es ist nicht so richtig angegangen worden und es hat so ein richtiges Spaltungspotenzial. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass Menschen sagen, ja, ich habe schon vergeben, aber eigentlich muss man nicht selten feststellen, dass wirkliche Vergebung nicht geschehen ist. Und das hat, glaube ich, manchmal mit dem Verständnis von Vergebung zu tun oder auch mit einem unzulänglichen oder mangelnden Verständnis von Vergebung. Und deshalb soll es auch heute Abend um das Thema Vergebung aus biblischer Sicht in erster Linie gehen. Und ich hoffe, dass wir das klarer kriegen, was so elementar ist für unser Leben und für unser Miteinander. Interessant ist ja, dass Vergebung eines der zentralsten Dinge im christlichen Glauben ist. Also sowohl unsere Vergebung, die wir von Gott gegenüber bekommen, aber auch die Aufforderung, immer wieder Vergebung untereinander zu leben. Und umso beachtlicher ist es ja, dass so manch einer verbittert ist über die Jahre, dass so manch einer unterschwellige Konflikte hat, dass man Geschwistern, Glaubensgeschwistern Sachen vorhält über Jahre und ja, irgendwo da merkt, da ist so eine bittere Wurzel, die sich da eingezogen hat. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, Vergebung ist immer da eigentlich nötig, wo ein Konflikt erstmal stattgefunden hat. Und ich glaube, Konflikte kennen wir alle. In unterschiedlicher Hinsicht. Nicht immer in aller Heftigkeit, sondern manchmal schon angefangen bei viel kleineren Dingen. Also zum Beispiel bei sowas wie, jemand behandelt dich so, wie das nicht berechtigt ist. Ja? Also er behandelt dich daneben, er tut dir Unrecht, in seiner Art und Weise zum Beispiel. Wie er mit dir redet, in unfreundlichem Ton oder so. Manchmal kann es sein, dich schnauzt jemand an, manchmal ist es vielleicht auch einfach so, dass du merkst, ja, unterschwellig ist da so ein Tonfall drin irgendwie und der ist alles andere als richtig. Oder es kann auch sein, dass du erlebt hast, dass dich jemand bewusst ignoriert hat. Dass du merkst, ja, da ist jemand und der meidet mich einfach. Und das ist eine Form von Gleichgültigkeit und das ist letztendlich eine Form von Lieblosigkeit. Oder es kann auch sein, dass Menschen dich enttäuscht haben, weil sie sich an Abmachungen nicht gehalten haben. Dass du frustriert bist, weil dir was versprochen wurde und du dich eigentlich auf jemanden verlassen hast, aber gemerkt hast, der hat das nicht gehalten. Oder aber Leute reden schlecht hinter deinem Rücken über dich. Vielleicht Dinge, die gar nicht stimmen, vielleicht auch Dinge, die stimmen, aber sie ziehen nicht so richtig durch den Kakao. Das sind so die, ich sag mal, Kleinigkeiten an Konflikte oder Konfliktpotenzial, was wir mehr erleben. Und das geht dann aber auch bis hin zu, man bekommt den ungefilterten Zorn eines anderen Menschen ab. Vielleicht jemand in der eigenen Familie, vielleicht auch jemand in der Gemeinde, der seine Aggression so richtig an dir rauslässt. Oder auf der Arbeit versucht dich ein Arbeitskollege herauszumobben, dir das Leben so richtig schwer zu machen, dir Steine in den Weg zu legen. Und du merkst, da ist schon was Elementareres, was irgendwie nochmal mehr wehtut. Oder es kann auch sein, dass jemand wirklich Schaden erleidet, dass jemand körperliche Gewalt erlebt hat in irgendeiner Hinsicht. Ja, das sind krasse Dinge, wo Vergebung eine ganz große Rolle spielt. Und auch im Miteinander kann es sein, dass der Partner fremd geht. Wir kennen das immer wieder, dass das passiert. oder auch, dass zum Beispiel im Elternhaus Vater oder Mutter oder irgendwer, der einem nahesteht, einem irgendwo Schaden zugefügt hat oder das Vertrauen missbraucht hat. Ich glaube, es gibt unzählige Situationen, im Großen wie im Kleinen, wo wir sagen können, da spielt das Thema Vergebung eine Rolle und da ist es nötig. Und trotz dieser schwierigen Situation fordert Gott uns heraus, zu vergeben. Und ich habe mal zwei Stellen mitgebracht, vorab nochmal, die wie so eine Art Leitstellen dann dienen oder so vorangestellt werden sollen und die so nach und nach dann auch mit mehr entfaltet werden. Die eine Stelle ist in Epheser 4, Vers 31 und 32, wo Paulus Folgendes schreibt. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und gleich noch eine Stelle hinterher, die wir am Sonntag auch im Predigttext hatten, in Kolosser 3, Vers 13, ihr erinnert euch, ganz ähnliche Worte, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. In diesen Versen wird ein Grundsatz für uns Christen deutlich. Und dieser Grundsatz, der lautet, Gott ist Vorbild und Maßstab unserer Vergebung. Ja, Gott ist Vorbild und Maßstab für unsere Vergebung, für unsere zwischenmenschliche Vergebung. Und das entfalten wir ein Stück weit jetzt heute Abend mehr. Und ich habe das in vier Fragen, die wir miteinander behandeln wollen, mal aufgeteilt. Und der erste Punkt oder die erste Fragestellung heute Abend ist, was ist Vergebung aus biblischer Sicht? Ich glaube, dass es wichtig ist, eine klare Vorstellung davon zu kriegen. Da hängt alles andere dann eigentlich dran. Und ich habe zunächst mal überlegt, was es so für falsche Vorstellungen gibt von Vergebung. Weil ich glaube, da ist so einiges in unseren Köpfen, manchmal vielleicht auch gar nicht so offensichtlich, aber trotzdem, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, wo wir merken, doch, das trifft mich schon irgendwie. Einige falsche Vorstellungen von Vergebung. Zum Beispiel ist eine Vorstellung, dass Vergeben oft mit Vergessen gleichgesetzt wird. Aber wenn du den Versuch startest, einfach zu versuchen jetzt, das aus meinem Gedächtnis zu löschen, dass jemand anders mir Unrecht getan hat, dass er gegen mich gesündigt hat, dann wird das nicht funktionieren. Du kannst das probieren für einen Moment lang und wir können auch vieles andere vergessen. Ja, also, so weiß ich, geistliche Wahrheiten, Gottes Wort und so weiter vergessen wir alles ständig, leider. Aber das, was andere Leute uns angetan haben, das wissen wir oft noch sehr genau. Und das bleibt auch lange in unserem Kopf. Das heißt, das funktioniert nicht so einfach mit dem Vergessen. Und Gottes Vergebung uns gegenüber funktioniert auch nicht in diesem Sinne. Ich habe eine Stelle aus Jesaja 43, Vers 25 mitgebracht. Also ich habe so ein paar Stellen, einzelne Stellen, die ich einfach an die Wand werfe und die ihr dort mitlesen könnt. Da heißt es, Jesaja 43, Vers 25, Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Oder Schlachter 2000 sagt, an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Das heißt, Gott sagt demnach nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern an das, was du getan hast, sondern ich will daran nicht mehr denken. Und das ist auch logisch, ja? Also Gott weiß ja nach wie vor, was wir falsch gemacht haben und was unsere ganze Sündenagenda angeht. Aber dieser Zuspruch, dass wenn er uns vergeben hat, dass er das nicht irgendwo wieder hochholt, das ist da inbegriffen. Das ist die Vergebung, die Gott hat. Und dementsprechend, wenn Gott das Vorbild ist für uns, dann gilt das auch für uns, dass es nicht einfach nur darum geht, irgendwas zu vergessen, sondern wir kommen nachher nochmal drauf, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Eine zweite Vorstellung, die vielleicht der ein oder andere kennt, ist, ich habe dir zwar vergeben, aber die enge Gemeinschaft zwischen uns ist nicht mehr möglich. Ganz nach dem Motto, also ich kann nichts mehr weiter mit dir zu tun haben. Ich habe dir zwar vergeben, aber wir können nichts mehr miteinander zu tun haben. Und jetzt denken wir mal darüber nach, was das im Licht von dem sehr bekannten Vater Unser bedeutet, dass wir ja oft beten oder immer mal wieder beten, wo es ja heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Zum Glück hat Gott nicht die Vorstellung von Vergebung, die wir manchmal haben. Weil nehmen wir mal an, das wäre so, dann sähe das ja wie folgt aus, ja, nach diesem Prinzip hier. Ich würde dem Herrn bekennen, dass ich gesündigt habe gegen ihn und er würde dann antworten, ja Daniel, ich vergebe dir, aber wir können nichts mehr miteinander zu tun haben. Wenn das in dem Sinne wäre, wenn Gott uns so vergeben würde, dann wären wir hoffnungslos verloren, weil ich ständig auf Gottes Vergebung angewiesen bin. Und weil ich nichts dringender brauche als die Gemeinschaft mit Gott. Enge Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, das kann es nicht sein, sondern ganz im Gegenteil. Wahre Vergebung stellt eigentlich Gemeinschaft und Beziehung wieder her. Darauf ist sie aus. Ja? Gemeinschaft soll wiederhergestellt werden. An mancher Stelle wird sie sogar noch zu einer innigeren und tieferen Beziehung miteinander führen. Eine dritte falsche Vorstellung ist, Vergebung ist Schönrederei. Also Schönrederei, wenn man sagen würde, das ist schon in Ordnung. Das ist ja nicht schlimm, du hast ja eigentlich gar nichts gemacht und dafür kannst du ja auch gar nichts. Ja, also man tut das einfach so ab, aber wo wirkliche Vergebung nötig ist, da erkennt man ja gerade an, dass Sünde begangen wurde, dass Unrecht geschehen ist. Da können wir nicht einfach sagen, jo, tun wir so, als wäre das nie geschehen oder als wäre das nicht da. Und deshalb kann Vergebung nicht bedeuten, dass wir Sünde einfach kleinreden, sondern es drückt ja gerade aus, wir wissen eigentlich beide, dass du Unrecht getan hast, ja, und dass du eigentlich auch keine Ausrede dafür hast, dass du dich falsch verhalten hast jetzt, wenn sich jemand an mir versündigt hat. Aber weil Gott mir vergeben hat, deshalb will ich auch dir vergeben. Und erst durch diesen offenen Umgang mit Sünde wird eine wirkliche Freiheit entstehen, auch dann im Miteinander wieder. Eine Freiheit, die durch so eine Schönrederei eigentlich niemals erlangt werden kann, weil Schönrederei übertüncht einfach nur. Aber Vergebung, das räumt aus und das lässt wirklich Neues heranwachsen. Und genauso sieht Gott auch unsere Sünde. Es gibt ja keine Entschuldigung für unsere Sünde gegenüber Gott. Und Gott weiß das und wir wissen das auch, dass wir gegen Gott gesündigt haben und dass wir nicht sagen können, ja, und das habe ich nur gemacht aus dem und dem und dem Grund. Und dann sagt Gott, ja, dann ist das ja nicht so schlimm. Nee, wir wissen, wir haben gegen ihn gesündigt, wir haben Strafe verdient, wir nehmen Sünde ernst und deswegen gehe ich ja vor Gott und deshalb bitte ich ihn ja um Vergebung und deshalb gewährt er mir ja auch Vergebung und Rechtfertigung in Christus. Ich soll nicht hingehen und sagen, Gott, ich erkläre dir mal, warum ich gesündigt habe. Ja, und dann wirst du schon Verständnis dafür haben. Nee, wir können nur anerkennen, ich habe gesündigt, vergib mir. Ich brauche wirklich deine Gnade. Eine vierte falsche Vorstellung von Vergebung ist, Vergebung ist ein Gefühl. Und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich an mancher Stelle so, dass wir vielleicht sagen müssen, okay, das trifft zu. Aber Vergebung ist in erster Linie absolut kein Gefühl, sondern es ist vielmehr ein Willensakt, der unabhängig von meinen Gefühlen getroffen wird. Ja, und in diesem Willensakt sind eine ganze Reihe von Entscheidungen inbegriffen. Wir gehen dann nachher nochmal ein bisschen drauf ein, was das bedeutet. Und dann ist diese Entscheidung da und nicht selten folgen die Gefühle dann auch dieser Entscheidung, ja, diesem Willensakt. Aber erstmal ist es eine Entscheidung und es ist so, dass ich um Gottes Willen, weil er das will, weil er das sagt, weil ich ihm gehorsam sein will, deshalb gewähre ich jemand Vergebung. Und ich glaube, wir sagen das oder denken vielleicht manchmal, ich kann nicht vergeben. Meinen tun wir aber oft damit, ich will nicht vergeben. Ja, es mag Fälle geben, wo das schwer ist und das will das gar nicht ausklammern, aber nicht selten ist dieses ich kann nicht vergeben ein Ausdruck von ich will nicht vergeben. Und auch bei Gott selbst ist Vergebung kein Gefühl, sondern eine wirkliche Entscheidung. Denken wir an Jesus, der am Kreuz hing und in Lukas 23, Vers 34 diese wirklich bewegenden, beeindruckenden Worte sagt, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie Jesus das vom Kreuz herab sagt. Und dabei ist bestimmt kein positives Gefühl da, wo jetzt Jesus sagt, das tue ich einfach nur aus einer Gefühlsregung heraus. Nee, die haben den kurz vorher ans Kreuz geschlagen, auf brutale Art gefoltert, angespuckt, verspottet, ans Kreuz geschlagen. Es gibt keinen Grund für ein tolles Gefühl in dieser Situation. Und auch ist es nicht so, dass Jesus da herabschaut und emotional einfach so angerührt nur ist oder sowas. Nee, der hat Schmerzen. Ja, und das können wir auch nicht ausklammern an der Stelle. Und trotzdem entscheidet sich Jesus zu vergeben, seinen Feinden gegenüber. Wir sehen also, wie Gott uns vergeben hat. Und das umfasst, dass er die Mauer der Sünde einreißt, auch uns gegenüber, und Beziehungen wiederherstellt. Die größte Strafe, die wir Menschen ja eigentlich verdient haben, ist, dass wir ewig getrennt sein müssten von Gott. Und Gott reißt das nieder und hebt die Trennung auf und schenkt uns eine Zukunft bei ihm. Und so haben wir Zuspruch der Vergebung in Jesus Christus. Ich habe zwei Verse dazu dabei, die das schön ausdrücken. Psalm 103, Vers 12. Heißt es, sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehungen. Das heißt, unendlich weit. Ja, sofern der Osten vom Westen entfernt ist, hat er unsere Vergehungen entfernt. Wenn sich niemals treffen, die beiden. Und eine zweite Stelle, ähnlich wie die in Jesaja eben, Jeremia 31, Vers 34, wo Gott sagt, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Also wenn wir vergeben sollen, wie Gott uns vergeben hat, dann bedeutet das, dass wir genau dasselbe tun. Das heißt, wir müssen dem, der an uns schuldig geworden ist, die Strafe erlassen. Und das bedeutet auch, dass es ja manchmal vielleicht Strafen gibt, die offensichtlich sind für uns. Wir kennen das, glaube ich, dass wir jemanden tatsächlich anklagen und dass wir unfreundlich sind zu jemandem, dass wir feindselig sind oder sowas. Das sind so diese offensichtlichen Sachen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass es so eine Form von Strafen gibt, die nicht so offensichtlich sind, die eher so im Verborgenen stattfinden oder zum Beispiel sich durch eine Passivität ausdrücken. Also ich ziehe mich passiv zurück oder ich ziehe mich aus einer Beziehung einfach zurück. Und so gibt es, glaube ich, eine Reihe von aktiven, aber auch passiven Strafen. Und wir sind aufgefordert, aber gar nicht diese Strafe zu vollziehen, in keiner Form. Wenn Vergebung bei Gott auf Wiederherstellung der Beziehung ausgerichtet ist, dann müsste das bei uns ja genauso sein und nicht anders. Damit will ich kurz nachdenken mit uns über ein vierfaches Versprechen, wo ich sagen würde, das ist biblische Vergebung, was Vergebung bedeutet. Ja? Damit haben wir ein vierfaches Versprechen, eine Entscheidung zu einem vierfachen Versprechen vielmehr. Und das erste von diesem vierfachen Versprechen ist, dass wir uns bewusst entscheiden, ich werde an diese Sache nicht mehr denken. Das heißt nicht, ich weiß sie nicht mehr, aber das bedeutet, ich werde ganz bewusst mich entscheiden, die Schuld und die Strafe für dein Vergehen an mir dir zu erlassen. Du musst nicht mehr dafür büßen, ich übernehme die Kosten für dich, ich fordere das nicht mehr ein von dir, ich fordere auch keine Genugtuung, sondern ich entscheide mich, ich werde an diese Sache nicht mehr denken. Ja. Das ist ein erster Punkt, wo ich glaube, das entspricht ganz dem, was Gott an Vergebung für uns hat. Eine zweite Sache ist, ich werde dir diese Sache nicht mehr vorhalten und sie nicht gegen dich verwenden. Das heißt, ich werde sie nicht mehr hervorholen vor dir, meinem Gegenüber, und sie als Druckmittel verwenden, um dich gegebenenfalls an der kurzen Leine irgendwie zu halten oder so, oder damit ich Kontrolle über dich ausüben kann oder sowas. Nee, ich entscheide mich ganz bewusst, ich werde diese Sache nicht mehr dir gegenüber vorhalten und sie nicht mehr gegen dich verwenden. Eine dritte Sache ist, ich werde anderen nichts davon sagen. Also ich werde nicht vor anderen schlecht über dich reden, das heißt lästern, mich bei anderen weiter ausheulen, um ihr Mitgefühl werben, ihre Anerkennung vielleicht oder so, Partei gegen dich ergreifen, andere aufzuwiegeln gegen dich. All das werde ich nicht mehr tun. Ich werde auch nicht andere impfen in der Hinsicht, dass ich sage, also bei der Person, da halte ich aber ganz weit fern und ja, so. Das fällt da drunter, ne? Und es bedeutet nicht, dass man sich nicht irgendwo Rat holen kann, wenn man merkt irgendwo, ich komme an einen Punkt und brauche seelsorgerliche Hilfe. Ja, das bedeutet nicht, dass man da nicht hingehen kann und mit jemandem reden kann, aber ich glaube, ein guter Indikator dafür ist, zu überlegen, was treibt mich denn an? Was sind meine Motive eigentlich, wenn ich das Gespräch mit anderen suche darüber? Geht es mir darum, Recht zu haben? Oder geht es mir wirklich darum, aufrichtig diese Sache zu klären und tatsächlich die Beziehung wiederherzustellen? Ich werde anderen nichts davon sagen, das dritte. Und das vierte, ich werde nicht zulassen, dass dies zwischen uns steht oder unsere Beziehung schädigt. Also ich verspreche damit, dass ich nicht weiter auf dem Vergehen vom anderen weiter herumhacke, sondern und dass ich vielleicht versuche, irgendwie durch meine Distanz den anderen weiter zu strafen oder sowas. Nein, ich will das Gegenteil tun. Ja, und ich glaube, so diese Meidetaktik, das ist was gar nicht wenig verbreitet ist, aber eigentlich lege ich mich fest, zu sagen, ich vergebe. Und das bedeutet, dass ich es möglich machen will wieder, dass wir Beziehungen miteinander leben können, dass Beziehung auch wieder wachsen kann. Gerade da, wo Vertrauen auch kaputt gegangen ist vielleicht. Und ich will dafür sorgen, dass unsere Beziehung nicht durch Sünde getrübt wird. Weil genau das Gleiche tut Gott mit uns auch. Ja, also vier Versprechen. Und es bedeutet nicht, diese vier Versprechen, dass das alles geht ohne Gespräche und ohne ein Bitten um Vergebung und ohne eine Klärung. Das ist nicht so einfach. Ja? Auch geht das oft nicht von jetzt auf gleich. Dass wir einfach sagen, so, jetzt habe ich das und entscheide mich dafür und das war's dann. Ich muss da schon drüber nachdenken. Natürlich auch über die Konsequenzen nachdenken. Aber das Resultat wahrer Vergebung sollte unterm Strich, denke ich, so aussehen. Ich will es nochmal in einem Satz ausdrücken. Dieses vierfache Versprechen. Ich entscheide mich, dass ich die Schuld weder mir selbst, noch dem anderen, noch Dritten vor Augen führe. Und ich bin darauf bedacht, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und Vergebung in diesem Sinne ist absolut nicht leicht zu leben. Und es umfasst einen Prozess. Einen Prozess, der mit einer Entscheidung beginnt. Und der dann aber auch die Zukunft maßgeblich dominiert. Und ich habe dazu ein Zitat mitgebracht aus dem Buch Beziehungen, ein Weg zum geistlichen Wachstum von Paul David Tripp und Timothy Lane. Und von einem von den beiden ist das Zitat. Ich habe es jetzt mal Paul David Tripp zugeordnet. Er hat das so gut ausgedrückt nochmal. Vergebung ist sowohl ein Ereignis der Vergangenheit als auch ein andauernder Prozess auf dem Weg in die Zukunft. Sie ist ein früheres Versprechen, das du in der Zukunft hältst. Ja, also da sehen wir das, Entscheidung, die getroffen wird, wo man dann ganz bewusst sagt, okay, auf dieser Entscheidung basierend gehe ich in der Zukunft auch weiter. Und ich weiß, wenn wir so darüber nachdenken, dann ist dieser Vergebungsanspruch Gottes sehr hoch. Aber gleichzeitig gibt Gott uns auch im Bereich der Vergebung nicht einfach nur einen Auftrag und sagt, so, jetzt vergebt einander, sondern er schenkt uns auch die Kraft und die Gnade und die Hilfe, die wir dazu brauchen. Weil wir wissen, Christus lebt in mir. Und das, was ich nicht vollbringe und nicht kann, das will Christus durch mich und in mir bewirken. Und dort, wo wir an Grenzen stoßen und merken, ich habe keine Kraft dazu, eigentlich jemanden zu vergeben, da kommt die Kraft des Heiligen Geistes so richtig in meinem Leben zum Tragen. Auch im Bereich der Versöhnung. Und deshalb kann es sogar sein, dass manchmal dieser Entschluss zur Vergebung erstmal damit beginnt, dass man ganz ehrlich eingesteht und vor Gott geht im Gebet und sagt, ich kann das nicht wirklich, ja, oder mir fällt es ganz schwer, aber du kannst das. Und ich bitte dich, wirke du das in mir. Und manchmal ist vielleicht sogar noch ein Schritt vorher zu sagen, ich will das nicht, ich will dem nicht vergeben, aber Herr, ich bitte dich, wirke du das Wollen in mir. Ja. Manchmal ist diese ehrliche Variante das Erste, was es zu tun gilt, um dann darauf auch weiter aufzubauen. Eine zweite Fragestellung heute Abend. Warum sollte ich überhaupt vergeben? Und dazu schauen wir in ein ganz bekanntes Gleichnis in Matthäus 18 mal zusammen hinein. Und zwar geht es um das Gleichnis in Matthäus 18 ab Vers 21 bis Vers 35. Da heißt es, dann trat Petrus zu ihm, zu Jesus, und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du mir etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld abbezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn in den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht denn jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Wir können an der Stelle nur kurz auf dieses Gleichnis eingehen, aber ich will den Grundgedanken deutlich machen. Dieses Gleichnis erzählt Jesus, um deutlich zu machen, in welcher Beziehung Gottes Vergebung uns gegenüber steht in der Vergebung, die wir miteinander leben oder überhaupt in unserem Miteinander. In diesem Gleichnis ist Gott der König, dem dieser Knecht eine unglaublich hohe Summe schuldet. Hier ist die Rede von 10.000 Talenten und wenn man das umrechnet, sind das 60 Millionen Denare. Und damit wir einen Vergleichswert haben, ein Denar war ein Tageslohn. Also das ist eine unglaublich hohe, unglaublich große Summe, unbezahlbar eigentlich für diesen Knecht in seinem Leben. Und die schuldet er dem König gegenüber. Und der Knecht, der steht für uns in diesem Gleichnis. Ja, wenn man das übertragen würde, wir schulden Gott gegenüber eine unglaublich hohe Summe, weil wir uns gegenüber Gott versündigt haben. Eine Summe, die wir in unserem ganzen Leben lang nicht abbezahlen könnten. Unser Leben würde nicht ausreichen. Ja, deswegen müssten wir in die Ewigkeit ja sogar und in die ewige Verdammnis. Und dann passiert in diesem Gleichnis Gewaltiges. Da heißt es ja, dass der Knecht um Aufschub bittet und dann in Vers 27 über den König, er wurde innerlich bewegt und gab ihm los und erließ ihm das Darlehen. Wenn wir das übertragen, können wir sagen, Gott wurde innerlich bewegt über uns, über dich, über mich, über unseren verlorenen Zustand. Und er sendet seinen Sohn, Jesus Christus. und er erlässt die Strafe und die Forderung für unsere Sünde, nämlich indem Jesus die Forderung erfüllt, die Sünde mit sich bringt und indem er für uns die Strafe bezahlt. Und wenn du das angenommen hast, dann gilt das für dich, aber wenn du dich fragst, was du dafür getan hast, musst du unterm Strich sagen, überhaupt nichts. Null. Jesus hat alles getan. Das heißt, es war Gott selbst aus reiner Gnade. Und dann setzt Jesus jetzt diese Tatsache der Vergebung, die Gott uns gegenüber hat, in Beziehung zu dem Umgang miteinander. Und das ist dann der andere Knecht in diesem Gleichnis, der begegnet nämlich diesem gerade Begnadigten ja mit diesen 100 Denaren Schulden. Und eigentlich ist das ja eine Summe, die ist locker zu bezahlen. Aber der, dem gerade 60 Millionen Denare erlassen wurden, der, und wir merken hoffentlich die Relation hier, ja, der geht hin und ergreift ihn und wirkt ihn und fordert auf der Stelle das Geld zurück. So rabiat geht er mit ihm um. Und sein Mitknecht, der erbittet ja, genau wie gerade eben dieser begnadigte Knecht, um Aufschub. Aber statt Aufschub zu gewähren, lässt er ihn ins Gefängnis werfen und lässt ihn die Schuld bis zum letzten Pfennig abbezahlen. Und das ist die Geschichte, die leider uns Christen viel zu oft im Miteinander beschreibt. Weil so ungnädig gehen wir oft mit anderen Menschen um. Und nicht selten auch mit Glaubensgeschwistern. Uns wurde wahnsinnig viel vergeben. Aber wir sind nicht bereit, anderen Dinge zu vergeben, die verhältnismäßig eigentlich sehr klein und sehr gering sind. Verhältnismäßig zu dem, was Gott uns vergeben hat. Stattdessen lassen wir andere für ihre Sünde büßen. Und um es so auszudrücken, wir verhalten uns praktisch so, als wäre unsere Sünde gegenüber Gott nicht so schlimm wie die Sünde eines anderen gegenüber mir. Ja, das kommt dabei eigentlich zum Ausdruck. Und wenn wir uns fragen, warum sollten wir vergeben, ist ein erster und zentraler Grund, wahrscheinlich der Grund schlechthin, warum Christen vergeben sollten, dass wir Vergebung haben, mehr als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Uns wurde die allergrößte Gnade zuteil und deshalb müssen wir auch die Menschen sein, die anderen mehr als alles andere auf der Welt vergeben. Ja, das bringt uns ein Stück weit sogar in Verantwortung und wir haben dieses Prinzip immer wieder schon angesprochen, in den letzten Predigten auch, und das ist so leicht zu merken, aber es kommt hier stark zum Ausdruck. Dieses Prinzip, wie Gott mir, so ich dir. Kann man sich sehr gut merken, wenn wir danach anfangen zu leben, dann hilft uns das. Wir sind in Christus sowas von wohlhabend, sowas von beschenkt mit Gnade, sodass wir diese Gnade auch weitergeben können und multiplizieren können gegenüber anderen. Und ich glaube, wenn jemand die Tragweite der Vergebung von Gott uns gegenüber erkennt, dann wird er sich leichter tun, anderen zu vergeben. Dann wird er sich leichter tun, anderen mit Gnade zu begegnen. Und dafür ist es notwendig, dass wir diese Gnade Gottes vor Augen behalten. Das ist unser dritter Predigtpunkt vom letzten Sonntag gewesen. Ne? Behalte Christus im Fokus. Und das ist so entscheidend, damit wir in diesem Bewusstsein der Gnade dann auch anderen gegenüber Gnade walten lassen können. Ein zweiter Aspekt, der uns gnädiger machen kann, ist die Tatsache, ich bin ein Sünder unter Sündern. Wir müssen nüchtern anerkennen, wir sind alle Sünder. Ja? Und wir sind auch alle in unserer Sünde zu allem fähig. Und jeder von uns hat sich schon gegenüber anderen versündigt und jeder von uns wird das auch immer wieder tun. Und weil das so ist, rechtfertigt das keine einzige Sünde, dass wir sagen können, ja, das macht ja jeder, dann ist das nicht schlimm. Nee, aber wenn ich meine eigene Verlorenheit, meine eigene Sünde erkenne und meine Verlorenheit ohne Christus erkenne, dann macht auch das mich barmherziger mit anderen Sündern. Und das ohne irgendwas kleinzureden, ja, ohne Sünde zu beschönigen, hatten wir eben. Aber das bedeutet, ich stehe auf der gleichen Stufe mit anderen Sündern, vor Christus, vor dem Kreuz. Und ich erkenne dort, ich brauche die gleiche Gnade wie der links, rechts, wer auch immer in meinem Umfeld neben mir. Ich brauche den gleichen Christus, nichts dringender als das. Und das macht mich barmherziger, weil ich mich nicht über den anderen stelle, sondern auf einer Stufe stehe mit ihm. Was passiert aber, wenn ich nicht vergebe? Das ist ein dritter Punkt, warum wir unbedingt vergeben sollten. Das ist fast schon ein egoistischer Punkt, weil wenn wir nicht vergeben, werden Menschen lieblos, sie werden verbittert, sie versündigen sich selbst und es steht schlussendlich sogar was zwischen ihnen und Gott. Also es stört so richtig die Beziehung zu Gott. Und wir sehen das in diesem Gleichnis auch sehr deutlich. Der Knecht geht ja hin, der greift ihn und der wirkt ihn und der wirft ihn ins Gefängnis. Und seine Bitterkeit und seine Wut machen diesen begnadigten Knecht auf einmal zum Täter. Er reagiert auf Sünde auf Schuld, die ihm gegenüber begangen wurde, in diesem Gleichnis gesprochen. Er reagiert auf Sünde mit Sünde. Das heißt, er versündigt sich selbst gegenüber diesem Mitknecht und dafür gibt es bei Gott keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung. Ja, es kann sein, dass wir manchmal in Situationen sind und man würde sagen, ja, also es ist ja menschlich gut nachvollziehbar, dass du da so reagierst oder dass du da aus der Haut fährst oder sonst was. Ja, das mag alles sein, aber unterm Strich müssen wir sagen, es gibt keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung für mich und sei der andere noch so schlimm zu mir, dass ich selbst mich gegenüber ihm versündige. Um es kurz so auszudrücken nochmal, auf Sünde mit Sünde zu reagieren, ist trotzdem Sünde. Ja, da sind wir in der Pflicht und können uns da nicht einfach rausfinden. Und deshalb ist es auch gut, in einem Konflikt sich immer zu fragen, welchen Anteil habe ich denn selbst daran? Matthäus 7 macht uns das deutlich, ne? Mit diesem Spalten- und Splitterprinzip und so, können wir jetzt nicht alles darauf eingehen, aber selbst wenn ich nicht die Hauptschuld trage, so ist es doch richtig und biblisch gut zu überlegen, wo habe ich denn dem anderen gegenüber mich nicht korrekt verhalten? Wo habe ich denn gesündigt? Und selbst wenn der andere große Schuld hat und überhaupt keine Einsicht hat, aber ich merke, ich habe mich gegenüber dem anderen versündigt, vielleicht auch nur in Kleinigkeiten, dann bin ich trotzdem aufgefordert, hinzugehen und zu sagen, ich bitte den anderen um Vergebung. Und das ist manchmal schwer, weil man dann den Eindruck hat, der andere hat gewonnen oder sowas. Ja. Aber trotzdem fordert die Bibel uns dazu auf. In dem Gleichnis ist sogar die Rede davon, dass Gott selbst uns so behandeln wird, wenn wir so unbarmherzig mit unseren Mitmenschen umgehen, am Ende von diesem Gleichnis. Ja. Und Jesus macht ziemlich klar am Ende deutlich von diesem Gleichnis nochmal, anderen zu vergeben ist keine Option, sondern es ist ein unweigerlicher Auftrag, den Gott uns gibt. Und wenn ich Menschen nicht vergebe, dann schieße ich mir damit ein Eigentor und ich werde selbst daran verzweifeln. Ich merke, das belastet mich. Es belastet auch andere, vielleicht jemand, dem ich gegenüber Vergebung vorenthalte. Es belastet ganze Gruppen, Gemeinschaften, es belastet Gemeinde. Ja, Unversöhnlichkeit ist Gift für eine Gemeinde und unterm Strich belastet es auch meine Gottesbeziehung. Es stellt sich zwischen mich und Gott. Und es kann so weit gehen, und ich habe das immer wieder auch erlebt schon mit Menschen, dass dort, wo Menschen in Unversöhnlichkeit leben und wo sie nicht bereit sind zu vergeben, dass das sogar körperliche Symptome mit sich bringt, also psychosomatisch sich auswirkt. Also wir merken, nicht zu vergeben ist keine gute Option. Eine dritte Frage heute Abend. Wann ist Vergebung nötig? Und das gliedern wir auf in zwei Gedankengänge. Das eine ist, wie oft muss ich vergeben? Und das ist ja die Frage, die Petrus stellt hier in diesem Gleichnis, in Matthäus 18, Vers 21 und 22. Und Jesus antwortet ihm 70 mal, 7 mal und macht damit deutlich, es gibt keine Grenze der Vergebung. Und auch in Lukas 17, Vers 4 zum Beispiel wird Jesus mal gefragt, was ist denn, wenn ein Bruder 7 mal am Tag an mir sündigt? Und kommt dann wieder und sagt, ich bereue es. Und Jesus sagt, dann sollst du ihm vergeben. 7 Mal am Tag. Ja. Also eine wirklich knackige Aufforderung. Aber wenn wir uns schwer tun mit dem Vergeben, dann gibt es keinen berechtigten Grund zu sagen, ich vergebe jemanden nicht, wenn er zu mir kommt und mich um Vergebung bittet. Ja, dass ich jemand Vergebung vorenthalte, geht nicht. Dass ich ihm sie verweigere. Die Gründe, die uns dazu bewegen, sind ja, dass wir zum Beispiel den anderen büßen lassen wollen, dann doch für seine Schuld, oder dass wir meinen, er muss meine Vergebung erst verdienen, oder er soll mir erstmal beweisen, dass er jetzt besser geworden ist oder sowas. Aber das sind alles nicht die Grundlagen, worauf wir sagen, wir vergeben. Wir könnten es so ausdrücken, Vergebung kennt keine Grenzen. Ja, weder in der Häufigkeit noch darin, wie schlimm an mir gesündigt wurde. Letztendlich kennt biblische Vergebung keine Grenzen. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir uns vorstellen können, ist ja, wenn es uns ans eigene Leben geht. Also dann wird es ja so richtig, richtig schwer, da zu vergeben. Aber selbst da gilt der Aufruf zur Vergebung, weil, wir erinnern uns zurück, unser großes Vorbild im Angesicht des Todes, ja, am Kreuz hing und gesagt hat, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Anbetracht des Todes. Und das will ich nicht leichtfertig sagen, so als wäre das alles ganz easy oder so. Nein, es gibt Fälle, da ist das unfassbar schwer. Ja, wenn einem wirklich schweres Leid widerfahren ist, Menschen einem Schlimmes angetan haben. Und trotz all dem hat Gott unterm Strich den Anspruch, dass in jedem Fall Vergebung gewährt werden muss. Manchmal muss man sich dazu durchringen, dafür kämpfen. Nicht so leicht. Und es gibt diese heftigen Fälle, die menschlich gesehen wirklich unmöglich scheinen. Aber gerade da kommt ja Gottes Kraft auch nochmal viel, viel stärker zum Ausdruck. Und das sind auch Zeugnisse, wenn wir sie hören, die uns bewegen, die uns begeistern und wo wir wirklich sehen, ja, das ist Kraft des Evangeliums in reinster Form. Und am Ende bekommt Gott die Ehre, wenn Menschen jemand vergeben können, wo man eigentlich denkt, dafür kann es eigentlich keine Vergebung geben. Ja, denken wir an Menschen, die erlebt haben, zum Beispiel Vergewaltigung. Oder ihr kennt Geschichten vielleicht, wo Frauen ihre Männer verloren haben, weil sie in der Mission von irgendwelchen Leuten umgebracht wurden. Und wo sie Frauen dann hingehen und sich entscheiden, ihren Mördern zu vergeben. Was sind das für Demonstrationen vom Evangelium? Eine zweite Überlegung in diesem dritten Punkt ist, also soll ich nur vergeben, wenn jemand um Vergebung bittet? Und da gibt es zwei Dimensionen, die wichtig sind für uns und die die Bibel uns da beschreibt. Und diese zwei Dimensionen sind zum einen die horizontale und die vertikale. Und wir fangen an mit der vertikalen. Und diese vertikale Ebene betrifft die Beziehung zu Gott. Und Jesus hat gesagt in Markus 11, Vers 25, wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Da ist eine Gebetssituation, da ist jemand, der steht komplett alleine, die andere Person, mit der er im Konflikt ist, ist überhaupt nicht da, aber er steht nur vor Gott. Jesus sagt, es ist wichtig, dieser Person zu vergeben, trotzdem. Ja. Das ist erstmal was, das ist mit dieser eigentlichen Praxis der Vergebung dann ja noch gar nicht verbunden. Also in diesem Aufeinandertreffen, sondern es ist vielmehr eine Herzenshaltung der Vergebung. Und diese Herzenshaltung, die muss ich unweigerlich einnehmen. Dazu bin ich aufgefordert, egal ob der andere mich um Vergebung bittet oder auch nicht. Und Gott räumt uns nicht das Recht ein, ja, dass wir sagen, wir verweigern die Vergebung oder wir bleiben in Bitterkeit in unserem Herzen oder sowas. Nee, wenn das passiert, dann stellt sich das zwischen uns und Gott. Davon spricht dieser Vers. Das heißt, wir können nicht vor Gott in Anbetung treten oder im Gebet vor ihn treten und gleichzeitig aber Groll hegen gegen eine andere Person. Das trennt uns. Das heißt also, unabhängig davon, ob der andere seine Schuld einsieht oder nicht, bin ich aufgefordert, ihm zu vergeben. Und sonst werde ich merken, vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon gemerkt, dass sich das zwischen mich und Gott sogar irgendwo drängt. Ja? Dass es meine Beziehung zu Gott belastet, stört, hindert, ganz vieles da reinkommt. Die zweite Dimension ist jetzt die horizontale. Und das betrifft dann die zwischenmenschliche Beziehung. Lukas 17, Vers 3 und 4 heißt es, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Das ist die Stelle, die wir eben schon kurz angesprochen haben. Und diese Stelle klingt jetzt ein bisschen anders. Ne? Auf einmal geht es um diese zwischenmenschliche Ebene. Und da ist die Rede davon, dass Vergebung nur dann gewährt werden soll, wenn also der andere es bereut und um Vergebung bittet. Ja, zumindest nur dann muss ich Vergebung auch zusprechen. Und dann bin ich aufgefordert. Wenn da jemand kommt und wirklich bereut, kann ich ihm Vergebung nicht vorenthalten. Haben wir eben schon gehabt. Andererseits muss ich aber nicht hingehen, wenn da jemand anders ist. Und der bittet nicht um Vergebung und der hat auch keine Schuldeinsicht. Muss ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich spreche dem aber Vergebung zu. Gleichbedeutend ist es aber nicht damit, dass ich sage, ich vergebe ihm nicht. Ja? Ich bin immer aufgefordert, ihm zu vergeben, aber ob ich das im Zwischenmenschlichen so kläre oder nicht, das hängt daran, ob dieser Konflikt angesprochen wird. Genau. Und man kann zusammenfassend also sagen, dieser vertikale Aspekt der Vergebung, also die Haltung der Vergebung, die ja vor Gott zählt auch, die ist bedingungslos. Bin ich immer zu aufgefordert, während dieser horizontale Aspekt der Vergebung eigentlich nur zum Tragen kommt, wenn der Schuldige, der mir gegenüber schuldig geworden ist, seine Vergebung auch bekennt. Und sehr interessant ist in der Hinsicht, dass nicht nur der aufgefordert ist, hinzugehen, der gesündigt hat, sondern Jesus spricht ja hier, finde ich interessant, in Lukas 17 davon, dass auch das, ich nenne es mal Opfer der Sünde, der Sünde zum Bruder oder zur Schwester hingehen kann, und das zur Sprache bringen kann. Ja, davon spricht dieser Vers. Und das zumindest im Umgang miteinander als Gläubige ist das für uns so, dass wir da aufeinander zugehen dürfen. Und natürlich bedeutet das nicht, dass ich dem anderen jetzt lieblos das vor den Latz knalle irgendwie. Und es bedeutet auch nicht, dass ich mir Recht verschaffen will. Auch nicht, dass ich irgendwie sage, ja, jetzt sage ich immer so richtig die Meinung oder sowas. Sondern es geht darum, dass ich hingehe mit dem Ziel, meinem Bruder oder meine Schwester zu gewinnen und die Beziehung wiederherzustellen. Ja, ihn darauf hinzuweisen vielleicht sogar, dass da Sünde ist und dass uns das irgendwie auch trennt und dass es zur Sprache kommen muss. Weil es kann ja sein, dass es Leute gibt in meinem Umfeld, die möglicherweise bußfertig wären, bereit wären umzukehren, die aber gar nicht wissen, dass sie mich verletzt haben oder dass sie an mir schuldig geworden sind. Kann ja immer wieder passieren. Und in der Hinsicht können wir ihnen eine Hilfe sein. Aber nochmal, die Art und Weise, wie wir das tun, ist dabei von ganz großer Relevanz. Es gibt also eine Form davon, dass wir aktiv Versöhnung suchen sollen, selbst wenn an uns gesündigt wurde. Und das entweder, indem wir auf jemanden zugeben, der an uns gesündigt hat, oder noch eine andere Perspektive und andere Stelle, Matthäus 5, Vers 23 und 24. Da heißt es, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Also egal erstmal, ob das berechtigt ist oder nicht berechtigt ist, dass jemand etwas gegen mich hat, aber ich bin hier aufgefordert, wenn ich weiß, dass es da was gibt, was jemand gegen mich hat, dann bin ich aufgefordert, hinzugehen, um mich mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester zu versöhnen. Und natürlich kann ich immer nur einen Versuch wagen und kann nur sagen, also so viel, das mir möglich ist, was in meiner Verantwortung liegt, Römer 12, 18, glaube ich, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden, das ist so das, was ich tun kann. Aber hier wird auch sehr deutlich, also diese Anbetung und Opferbringung, die bringt Gott ganz stark in Verbindung mit Klärung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn man es so ausdrücken würde, könnte man sagen, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, nämlich Versöhnung kommt vor Anbetung. Wenn es andersrum ist, wenn wir Gott anbeten, aber unversöhnt sind mit anderen, macht die Bibel immer wieder deutlich, ist das für Gott eigentlich Schall und Rauch. Ja, er will nicht einfach nur unser Lippenbekenntnis, sondern er will wirklich eine ehrliche Buße, eine Aufrichtigkeit, die wir vor ihm haben. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Kleinigkeiten vermeintlichen, über die man persönlich auch hinwegsehen kann und vergebend hinwegsehen kann. Ja, also man muss nicht mal aus einer Mücke einen Elefanten machen, sondern man muss von Situation zu Situation abwägen, ob etwas angesprochen werden soll oder nicht. Und ich glaube, auch da ist es gut, seine Motive zu prüfen, wenn ich dann hingehe und was anspreche, dann zu überlegen, worum geht es mir eigentlich? Ne? Geht es mir darum, dass ich gewinnen will, dass ich dem anderen eins reindrücken will? Oder geht es mir wirklich darum, dass ich die Beziehung in Gefahr sehe und will, dass die wiederhergestellt wird, dass es wirklich geklärt wird? Ich glaube, eine grundsätzliche Anmerkung dazu, wenn es darum geht, wann sollen wir auf andere zugehen oder nicht, ist, dass Sünde grundsätzlich dann angesprochen werden sollte, wenn sie zu schwerwiegend ist, um darüber einfach hinwegzusehen. Und das betrifft, wenn Gottes Ehre in Gefahr ist, auf jeden Fall. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall hingehen und das klären. Es betrifft auch, wenn wir merken, dass unsere zwischenmenschliche Beziehung Schaden erleidet, dass das Miteinander gestört ist. Das betrifft, wenn auch andere Menschen involviert sind und irgendwo auch Schaden davon mittragen, weil alle möglichen inbegriffen sind. Und es betrifft auch in dem vierten, wenn einer der beiden Sünder merkt, ja, da ist ein großer Schaden für mich selbst. Das belastet mich, das quält mich. Und natürlich ist es so. Und ich glaube, das ist ganz klar, nachdem was wir gehabt haben, dass jeder von uns aufgefordert ist, wenn mir Schuld bewusst geworden ist, dass ich auf jemand anders zugehe und ihn um Vergebung bitte. Zunächst immer gegenüber Gott, aber dann auch, wenn es offensichtlich irgendwas war, auch zu dem, den es betroffen hat. Und dann muss ich auch den anderen um Vergebung bitten. Und dabei geht es dann darum, nicht einfach nur um Entschuldigung zu bitten, sondern wirklich um Vergebung. Weil wenn man das mal so differenzieren würde, entschuldigen wir uns eigentlich für Sachen, die aus Versehen passiert sind und für die man nichts kann. Aber bei Vergebung, da bittet man um etwas, um Vergebung, entweder bei Dingen, die man beabsichtigt hat oder Dinge, wo man auf jeden Fall für verantwortlich gemacht werden kann. Ja, also ich kann jemand einen Kaffee aus Versehen über die Hose schütten, so, dann kann ich mich entschuldigen, weil das war wegen Versehen, oder ich kann auch mutwillig sowas tun. Ne? Ist die gleiche Tat am Ende, aber es kann ganz unterschiedlich aussehen, was liegt dahinter. Und ich glaube, oft versuchen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes zu entschuldigen. Und damit ist gemeint, dass wir unser Verhalten versuchen zu erklären jemand anders gegenüber, dass wir uns vielleicht rechtfertigen jemand anders gegenüber. Aber wir sollen um Vergebung bitten. Und um Vergebung bitten bedeutet einfach, dass ich sage, ich habe gegen dich gesündigt. Ich bitte dich um Vergebung. Und dabei spielt erstmal keine Rolle, ob ich einen schlechten Tag hatte oder ob der andere so blöd war zu mir oder sonst was. Ne? Das sind alles so diese Erklärungsversuche. Nee, ich habe gesündigt gegen dich und dafür will ich gerade stehen, dafür um Vergebung bitten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das so praktizieren, weil sonst halten wir uns immer so ein Hintertürchen offen irgendwie und sind eher so, naja, Entschuldigung, aber und dann, was weiß ich, du warst ja auch nicht perfekt oder das ist ja alles nicht so schlimm. Ja? Die vierte und letzte kurze Frage, da geht es um die Perspektive heute Abend noch. Was kommt nach der Vergebung? Also im Bild ausgesprochen, die Mauern sind eingerissen, aber die Trümmerstätte ist immer noch da. Ja, also da muss immer noch vieles beseitigt werden. Wirkliche Versöhnung soll geschehen und das soll auch durch das Leben im gemeinsamen Miteinander bezeugt werden. Und oft ist es so, dass Vertrauen auch missbraucht wurde oder das Vertrauen gebrochen ist. Und auch Vertrauen muss langsam wieder aufgebaut werden. Aber dem Sünder, der an mir gesündigt hat, dem soll die Chance gegeben werden, dass er seine Umkehr auch leben kann, sie unter Beweis stellen kann, wenn man das so ausdrücken will. Ja, dass es wirklich im Leben zum Tragen kommt. Aus Feindschaft und Trennung soll wieder Freundschaft und Frieden werden. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt mit jedem ab sofort bester Freund sein muss und kann und dass das alles so einfach ist. Aber ich glaube, dass eine Beziehung zumindest zum Ausgangsstatus wieder zurückkehren kann. Und ich glaube sogar, dass eine wirklich versöhnte Beziehung unterm Kreuz das Potenzial hat, dass sie besser werden kann, weil sie auf einer anderen Basis steht. Und die Basis heißt Evangelium. Und sowohl für den, der sich versündigt hat, aber auch für den, der vergeben hat, geht es dann darum, seine Vergebung auch in Gedanken, in Worten und in Taten festzumachen. Und das selbst, wenn man sich nicht immer danach fühlt. Ja, das ist, glaube ich, so ein, bei diesem Thema Vergebung eine sehr bedeutsame Sache. Es geht nicht darum, dass ich mich immer danach fühle, sondern wir haben eher diese Entscheidung und darauf besinne ich mich und daraufhin handle ich. Also Versöhnung soll angestrebt werden in Gedanken. Da fängt das ja irgendwie an, ne? Da ist auch so eine Angriffsfläche für uns ganz oft, dass wir merken, da kommen wieder Gedanken hoch und das wühlt wieder so auf. Und Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 6, Vers 27 und 28, liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen und betet die euch anfeinden. Und das ist, glaube ich, eine gute Haltung. Ja? Da, wo wir merken, da kommen Gedanken hoch, da fliehen wir ins Gebet und wir bitten Gott und besinnen uns darauf, auf diese Entscheidung vergeben zu haben und entscheiden uns dann aber auch zu sagen, ich bete jetzt für den anderen. Und wenn ich das anfange zu tun, ist das ein Schlüssel ganz oft und Gott fängt auch an, unser Denken zu verändern. Versöhnung soll angestrebt werden in Worten und das betrifft zum einen, wie ich über die andere Person rede, mit der ich einen Konflikt hatte, aber betrifft auch, wie ich mit der Person rede. Und Epheser 4, Vers 29 sagt, dass unsere Worte den Hörenden Gnade geben sollen. Es soll darum gehen, dass wir den anderen erbauen, dass wir vielleicht ihm auch Dank zum Ausdruck bringen können oder so. Und ein letztes, Versöhnung soll angestrebt werden in Taten. Taten der Liebe. Ja, also wenn wir nur sagen, wir haben vergeben und nur sagen, ich liebe dich, ist das nicht viel wert. Und das macht 1. Johannes 3, Vers 18 auch deutlich. Das heißt, wir sollen Taten der Liebe sprechen lassen, da soll Gutes wachsen, unabhängig von den Gefühlen, soll einfach wirklich da was Neues entstehen und ja, Liebe ist in der Hinsicht auch eine bewusste Entscheidung, woraufhin ich dann was tue. Und das kann manchmal schwierig sein. Deshalb finde ich gut, was C.S. Lewis dazu gesagt hat. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Er hat gesagt oder geschrieben, weiß ich nicht, verschwenden Sie keine Zeit daran herauszufinden, ob Sie Ihren Nächsten lieben. Handeln Sie so, als täten Sie es. Sobald wir das tun, entdecken wir eines der größten Geheimnisse. Wenn Sie sich so verhalten, als liebten Sie jemanden, werden Sie ihn sehr bald wirklich lieben. Das ist herausfordernd, das zeugt auch wirklich davon, zu sagen, ja, ich treffe diesen Entschluss und ich gehe dann aktiv auch Schritte. Aber nicht selten ist es so, was ich eben auch schon gesagt habe, dem folgen auch Gefühle und auch Barmherzigkeit, das wächst dann weiter. Und auch wenn eine Person wieder und wieder sündigt, ja, und wieder fällt mir gegenüber, dann ist es doch so, dass ich aufgefordert bin, ihr liebevoll entgegenzutreten, dass auch da Sündenbekenntnis notwendig ist und dass Vergebung wiederholt werden muss. Und auch das ist ja ein Kennzeichen der Vergebung, die Gott mit uns hat. Der sagt ja nicht nur einmal, Daniel, oder zweimal oder dreimal und dann war's das aber. Nein, wenn ich gegen ihn gesündigt habe, und das passiert viel zu oft, bei mir und bei euch wahrscheinlich auch, dann ist es so, dass ich vor ihn gehe, dass ich um Vergebung bitte und er gewährt mir Vergebung und es geht weiter. Und das soll sich auch in unserem Miteinander letztendlich so herauskristallisieren. Jetzt haben wir einiges gesehen und wenn wir merken, ja, ist knackig, Vergebung, kein leichtes Thema, mir geht das so. Und wir tun uns schwer damit, ja, wirklich Schritte zu gehen. Vielleicht sind wir auch sogar so, dass wir sagen, wir sind nicht versöhnungsbereit. Was machen wir in dem Fall? Ich würde sagen, schau auf Christus. Schau auf sein Evangelium. Schau auf seine Gnade, ja, die er dir gegenüber hat, auf seine Vergebung. Das ist der Ansatzpunkt. Ne? Nochmal Philipper 4, Vers 31 und 32, wo es ja hieß, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit, Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. In Kolosser 3, Vers 13, davon sind wir ausgegangen, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das heißt, das Evangelium, das ist der Schlüssel eigentlich dafür, dass ich sagen kann, ich kann auch anderen vergeben. Und ich will es so ausdrücken, das Evangelium ist der Antrieb gegenseitiger Vergebung. Es ist wie so ein Motor, der uns hilft und der uns da auch motiviert. Ich bin mir sicher, wenn wir auf Christus und auf sein Kreuz schauen und wenn wir darüber staunen, dann wird das unser Herz weich machen und wird uns das auch fähig machen, anderen zu vergeben. Diesen Entschluss zu fassen, zu sagen, ich will dem anderen vergeben. Herr, schenk du mir deine Kraft dazu. Und die Kraft, die ich brauche, ist die Kraft von Christus selbst, ist die Kraft des Evangeliums. Und in all dem, glaube ich, kann man grundsätzlich sagen, der erste Weg in diesem Bereich der Vergebung und Versöhnung, der erste Weg ist immer der Weg zum Kreuz und von dort aus dann auch der Weg zum anderen. Und ich will abschließend vier persönliche Fragen stellen, die wir auch im Moment stehen lassen dann, wo man einfach überlegen kann. Ja? Dass wir jetzt nicht einfach sagen, wir gehen jetzt raus und das ganze Thema war es dann irgendwie, sondern wo betrifft mich dieses Thema? Vier persönliche Fragen zum Abschluss. Die erste Frage, wem musst du vergeben? Also gibt es jemanden, der sich vielleicht bewusst oder vielleicht auch unbewusst an dir versündigt hat, wo du sagen musst, doch, da muss ich ganz bewusst diesen Entschluss treffen, das vierfache Versprechen, ich vergebe dieser Person. Eine zweite, wem hältst du insgeheim noch seine Schuld vor? Was hat damit zu tun? Ja? Wo sind vielleicht alte Rechnungen offen? Und du merkst, die kommen immer wieder hoch. Die habe ich noch sehr präsent. Eine dritte, gibt es jemanden, den du um Vergebung bitten musst? Wenn dir was bewusst geworden ist heute Abend, schieb es nicht weg, sondern tu es. Vergebung schafft Freiheit. Und das vierte, gibt es jemanden, der etwas gegen dich hat und den du ansprechen solltest? Auch da können wir überlegen und dann ist die Art und Weise, nämlich liebevoll das zu tun, angebracht. Wir lassen diese Fragen kurz einen Moment stehen, ihr könnt drüber nachdenken und dann hören wir ein Lied und schauen auch ganz bewusst so auf Jesus.